Willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host und zu meiner Linken wieder mal der Fabi. Wir melden uns nach 2 Wochen zurück. Letzte Woche haben wir es nicht geschafft. Ich war im Pflegeeinsatz. Meine Freundin wurde am Kreuzband operiert nach einem Skiunfall, ja, der Klassiker. Und macht das auf jeden Fall nicht. Da kommt einiges dann im Nachgang auf euch zu. Und
beziehungsweise baut keinen Unfall.
Baut keinen Unfall, reißt euch nicht das Kreuzband, auf gar keinen Fall. Fabi, wie sind die letzten beiden Wochen bei dir verlaufen?
Ganz, ganz okay, also nichts Weltbewegendes passiert, Prep weiterhin durchgezogen und sonst, ja, nicht Tag ein, Tag aus, essen, trainieren, schlafen.
Bist jetzt ein bisschen mehr als 3 Wochen out vor genau. Der ersten Show.
Ja, heute ist der 3. April und der Wettkampf ist am 26. April, also 23 Tage. 23 Tage, unglaublich. 3 Wochen und 2 Tage.
Und beim letzten Mal hatten wir ja darüber gesprochen, dass du ja das Gewichtslimit, zumindest wenn du in der Classic-Physik-Klasse starten möchtest, erreichen musst, eben jetzt bei diesem ersten Wettkampf, um dann für Herbst dann die Möglichkeit hast, bei einem Pro-Qualifier dann eben auch zu starten. Also dieser Proforma-Wettkampf jetzt eben auch zumindest in der Classic-Physik damit verbunden, dass du jetzt, glaube ich, 83 Kilo eben bei der Registration wiegen darfst?
Nee, 84,7.
Okay. Und wie schwer bist du aktuell?
Aktuell, heute eingewogen, 88,2. Das bedeutet, ich muss ein bisschen weniger als 4 Kilo verlieren.
Ja, 3,5 ungefähr. Letztes Mal hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass du natürlich auch die Option hättest, einfach in der offenen Klasse zu starten und damit eben kein Gewicht machen zu müssen. Aber da stand ja noch die Frage im Raum, ob du dich durch einen Start in der offenen Klasse dann gleichzeitig auch für die Classic-Physik...
So wie ich mitbekommen habe, ja.
Ah, okay.
So wie ich mitbekommen habe, ja. Also das ist im Prinzip egal, in welcher Kategorie man diesen regionalen Wettkampf macht. Die Voraussetzung, dass man einen Pro-Qualifier bestreiten darf, ist einfach nur, dass man an einer regionalen Meisterschaft, also in seinem jeweiligen Land, teilgenommen hat. Genau.
Ja, das ist doch eine riesen Erleichterung für dich, oder?
Ja, definitiv. Aber ich glaube, ich werde trotzdem Classic Physik machen, weil ich meine, ich bin angemeldet. Die Anmeldung kann ich nicht mehr zurücknehmen. Was ich machen kann, ich kann zusätzlich auch in der Bodybuilding-Klasse starten, wenn ich denn möchte. Also einfach Doppelstart machen.
Ja, klar. Die Option hast du ja, glaube ich, auch bei deinem letzten Wettkampf in der letzten Saison.
Genau, da habe ich es auch gemacht. Also in der letzten NPC-Saison oder als ich das letzte Mal gestartet bin, da bin ich auch sowohl Bodybuilding als auch Classic Physik gestartet.
Okay, also verstehe ich es richtig, dass du jetzt trotzdem noch eben versuchst, dieses Gewichtslimit
definitiv.
Zu knacken?
Ja, na klar. Also ein bisschen Fett habe ich auch zu verlieren. Und wir reden ja von Gewicht und Gewicht ist ja relativ. Das bedeutet, also da zählt Darminhalt, da zählt Wasser, da zählt einfach mal vielleicht am Tag des Wiegens nicht einen Liter vorher trinken unbedingt, sondern ja, gucken, wie das Gewicht am Tag des Wiegens ist, ne? Und dass man sich da irgendwie daran orientiert. Ne? Man kann ja auch nie wissen, wie ist die Waage am Wettkampfort, ne? Und wie ist die Waage zu Hause. Die unterscheiden sich wahrscheinlich immer um ein paar, vielleicht sogar 100 Gramm plus minus, man weiß es nicht. Und von daher haben wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit bis dahin und da wird auch noch eine Menge passieren.
3,5 Wochen ungefähr, 3,5 Kilo, die du eben noch bis zum Tag der Einwaage machen musst. Wie viel hast du jetzt vor, durch richtigen Fettverlust gut zu machen und wie viel dann, ich sag mal so, durch diese Tricks, beispielsweise jetzt am Tag der Einwaage eben nicht zu trinken oder an den Tagen vorher auf Kohlenhydrate zu verzichten. Da kann man natürlich dann eben noch mal so ein bisschen tricksen, aber ne, wir wissen natürlich, okay, Dehydration oder leere Glykogenspeicher, ja, sind zwar mit weniger Körpergewicht, aber natürlich auch einem schlechteren Look eben verbunden. Ja. Wie viel bist du da bereit, ich sag mal, am Look zu opfern, um dann am Ende die Einwaage zu erreichen? Oder sagst du, hey, du gehst jetzt nochmal eben in ungefähr ein 1000er Defizit
bin
und
ich,
verlierst dann
bin ich 100%.
Auch... Ja?
Bin ich 100%.
Bist du immer noch bei den 3000 Kalorien?
Ich bin an Trainingstagen bei 3000 Kalorien und an Nicht-Trainingstagen zwischen 2,5 und 2,7.
Ah, okay, also da hast du die Kalorien nochmal ein bisschen reduziert.
Ja, genau. Und ich habe jetzt auch eingebaut an Nicht-Beintagen nach dem Training immer 20 Minuten Cardio zu machen und das nicht jetzt wirklich so low steady state, sondern schon so bei einem zwischen 130 und 140 Schlägen pro Minute. Mhm. Und da fange ich auch schon gut an zu schwitzen innerhalb dieser 20 Minuten. Und das würde ich mal sagen, schraubt meinen Verbrauch auch nochmal gut in die Höhe. Ich würde schon sagen, dass ich einen Verbrauch so zwischen 3.000, 5.000 und 4.000 locker am Tag habe.
Du
locker.
Glücklicher, das ist stark. Und jetzt
bei einem plus dann noch die Schritte, die dazukommen.
Bei dem Körpergewicht von unter 90 Kilo. Mhm. Also ich wiege gerade so um die 100 und ich glaube, mein Verbrauch liegt so bei 3.000 und ungefähr 10.000 Schritten pro Tag, okay, aber krass. Ohne Cardio. Ja. Das ist schon krass, wie das so auseinandergeht, aber ja, ich glaube, die meisten Bodybuilder, die verbrauchen gar nicht so viel, wie sie eigentlich denken. Also natürlich gibt es immer Ausnahmen. Ich würde schon sagen, dass du eben jetzt jemand bist, der tendenziell dann doch mehr für seine Körpergröße, für sein Körpergewicht und auch für seine Aktivität verbraucht. Aber ja, ich arbeite ja auch im Coaching mit Athleten zusammen, die so von 80 bis 110 Kilo wiegen. Und dass da jemand wirklich konstant über 4.000 Kalorien verbraucht, das ist eher die Ausnahme. Also
ja. Ich habe einfach das bei mir selbst bemerkt, wenn ich, also 3,5 sind so meine Erhaltungskalorien, dann nehme ich weder ab oder sogar ich nehme tendenziell sogar ab bei 3.500 Kalorien, muss dann schon drüber hinaus gehen, damit ich anfange zuzunehmen, also wirklich zuzunehmen. Und also ich habe letztens auch mein Blutbild, also mein Blut abnehmen lassen und T3 und T4, also Schilddrüsenwerte, TSH und all die Sachen, die sind mehr als in Range und das heißt auch, dass mein Metabolismus wirklich am Start ist und dass ich da keine Probleme habe, was das angeht.
Dennoch hast du in den letzten Wochen so ein bisschen gemerkt, dass der Food-Focus und der Hunger
etwas zugenommen hat? Ja, auf jeden Fall 100%. Das ist aber auch, ich denke, gar nicht abzuwenden. Am Ende ist es eine Frage der Akzeptanz. Also man muss den Hunger, wenn man ihn dann hat und man wird ihn ab einem gewissen Punkt einfach verstärkt haben, manchmal mehr, manchmal weniger. Und man muss ihn einfach akzeptieren, ne? Aber er ist da auf jeden Fall. Ja. Und Bock auf geiles Essen oder sich so Gedanken drüber zu machen, was isst man denn jetzt nach dem Wettkampf, ne? Die treten jetzt schon verstärkt auf.
Aber ich denke, Akzeptanz ist ja so das wichtigste Mittel. Mhm. Ich denke mal, du hast jetzt nicht irgendwie aktiv irgendwas an der Lebensmittelauswahl geändert.
Nein.
Was ich jetzt natürlich auch in der Betreuung von Wettkampfathleten immer wieder mitbekomme, ist, dass dann ja so ganz heimlich irgendwo Kohlenhydratquellen wie vielleicht in letzter Instanz dann Haferflocken und Kartoffeln dann einfach irgendwie für Blattsalat mit Gewürzgurken oder so dann eingetauscht werden und dann wird sich dann ein ordentlicher, in Anführungszeichen, Big Mac Salat dann eben gezaubert und das sind, denke ich, so, ja, Maßnahmen, die es einfach zu vermeiden gilt, weil das wird letztendlich eben auch nicht dazu führen, dass man sich dann eben besser fühlt. Also vielleicht temporär, wenn man es dann so das erste Mal gemacht hat, ist es dann so ganz cool, aber dann wird es halt auch schnell zur neuen Normalität. Mhm. Merkt aber, okay, an dem generellen Zustand, am Ende einer Wettkampfdiät ändert es dann eben nichts und damit hat man sich dann eben nochmal ein Stück weiter von eben einem vermeintlichen Optimum eben auch in Bezug auf die Verdauung und ja auch die generelle Ernährungsform eben distanziert, findet sich dann aber eben in der gleichen Situation wie vorher wieder. Und ich glaube, ich habe es bei dir in der Story gesehen, dass du da jetzt auch nicht extra auf Volumenfood oder zusätzliche Süßungsmittel irgendwo setzt.
Das größte Problem ja daran ist, dass je extremer man in der Diät wird, ne? Also je mehr man auf so Volumenfood setzt, auf verstärkt so leere Lebensmittel, also die viel Volumen liefern, aber gar keine Kalorien aufweisen, dass man nach der Diät, wenn dann alles vorbei ist, dann hat man ja nicht mehr dieses, ich muss jetzt auf mein Kalorienziel kommen, sonst erfahre ich keinen Fettverlust, dass diese Maßnahmen ja komplett dann über Bord geworfen werden und dass das dann zu einem viel größeren Problem führt, als dass man, wenn man einfach die Lebensmittel, die man auch in der Off-Season isst, weniger isst und dann, wenn man wieder in der Off-Season isst, also gerade nicht auf Wettkampfdiät, dann einfach nur mehr isst. Mhm. Als wenn man alles komplett über Bord wirft und dann auch komplett andere Lebensmittel isst und dann aber auch noch davon extrem viel.
Ja, ne? Ist auch so ein Problem, ne, dass der Magen natürlich auch durch dieses hohe Volumen auch immer geweitet wird,
ja,
und man sich dann natürlich auch an diese Nahrungsmenge irgendwo gewöhnt, genau, um dann letztendlich eine physiologische Sättigung zu erhalten. Das ist aber bei den meisten Athleten ja gar nicht das Problem, ne, dass der Magen irgendwie nicht voll wird. Das wird dann irgendwann eventuell zum Problem, wenn man das Ganze eben ausreizt, mhm, ne, und dann irgendwann merkt, ach, ne, die große Salatschüssel, die tut's dann irgendwann auch nicht mehr, und man kehrt dann oder versucht, verursacht vielleicht dann sogar noch Blähungen oder, ja, Verstopfung oder ähnliches, und man kehrt dann eben zu diesem vorherigen Approach zurück und merkt dann, oh, jetzt fehlt mir aber Volumen im Magen, was, mhm, ich halt eben vorher, mhm, hatte. Deswegen, ich denke auch, ja, dass es, ne, diesen Food Focus einfach durchzustehen eben gilt, und ja, man da einfach nicht nach eben einer kurzfristigen Lösung suchen sollte. Wenn man die Möglichkeit hat, dann kann man natürlich auch von seiner gewohnten Lebensmittelauswahl mal so ein bisschen abweichen und dann vielleicht auch stellenweise wieder kaloriendichtere Lebensmittel konsumieren. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch gemacht. Also ich bin ja auch gerade ähnlich wie du bei einem Tausender-Defizit unterwegs, mhm, aber eben nicht bei ungefähr 3000, sondern eher bei 2000 Kalorien. Mhm. Da ist tatsächlich nicht mehr so viel Platz und Spielraum, aber zum Beispiel in der letzten Woche hatte ich dann einen Tag, da habe ich dann mal ein Spaghetti-Eis dann noch in diese 2000 Kalorien mit integriert. Der Tag abseits davon war dann relativ mau, bestand dann größtenteils aus Shakes, Magerquark und Erdbeeren und ein bisschen Gemüse. So, das war es dann, aber so habe ich jetzt eben die Möglichkeit genutzt, um eben auch mal wieder, ja, ungewohnte kaloriendichte Lebensmittel einfach mal wieder genießen zu können. Habe jetzt aber nach diesem Essen in der Eisdiele jetzt auch nicht das Verlangen, das irgendwie nochmal zu wiederholen. Eigentlich würde ich jetzt sogar eher sagen, dass mir meine normale Ernährung so
wie besser getaugt hat.
Eigentlich besser getaugt hat. Ja. Ne? Am Ende ist es auch einfach nur Vanilleeis mit Erdbeersoße. Und
es ist nur für einen kurzen Moment, es ist geil. Und dann denkt man sich so, war eigentlich jetzt gar nicht so notwendig, ne? Aber ja, man macht halt die Erfahrung.
Mhm. Und dafür habe ich jetzt meinen Ninja Creamy wieder aktiviert. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, ja, kenne ich.
Den hatte ich über den Winter tatsächlich nicht genutzt, weil wenn du dann so dieses Eis isst, das ist richtig kalt, und mhm, dann wurde mir auch so von innen heraus wirklich so richtig, richtig, ja, kühl. Und ja, boah, da musste ich mir dann erstmal danach einen Pullover anziehen, wenn ich hier einfach auf der Couch entspannt habe. Das geht jetzt bei den Temperaturen, die jetzt wieder besser werden, wieder deutlich besser, und muss auch sagen, so, also dann lieber so ein 250 Kalorien Ninja Creamy mit ein bisschen Eiweiß als dann so ein 1000 Kalorien Spaghetti-Eis von der Eisdiele.
Ja, und dann neigt man sogar tendenziell dazu, viel mehr zu tracken, und dann vielleicht ist man an dem Tag sogar noch stärker im Defizit als ohnehin schon, ne?
Ja, das ist eh dann die Herangehensweise, ne? Wenn man dann auswärts was isst, dann, ja, wird dann eigentlich in der Regel immer noch so ein Sicherheitspuffer von, ja, 10-20% dann nochmal mit eingebaut. Kleiner Tipp, macht ein Foto von dem Essen und schickt es einfach mal ChatGPT zu. Gibt der KI dann noch so ein paar Angaben, wenn ihr welche habt, also so grobe Richtwerte, und dann kriegt man da schon einen ganz guten Tipp.
Ja, und wenn man ganz verrückt ist, dann hat man so eine Mini-Waage dabei, und dann, ja, legt man den Teller drauf, wenn er voll ist, und dann nochmal hinterher, wenn er leer ist.
Ja. Wie ist das bei dir gerade auswärts essen? Kommt das hier und da vor?
Ich sage jetzt, ich würde es noch 2 Wochen vor dem Wettkampf machen, aber bis 2 Wochen vorher dann nicht mehr.
Mhm. Aber ich glaube, bei dir ist es ja dann auch eigentlich immer so ein Stammrestaurant, was du besuchst, oder wo es so Standardgerichte gibt. Ich glaube, ich habe gesehen, dass du dabei also irgend so Grillteller isst gerne, ne?
Ach so, das war Persisch, da weiß ich eigentlich, ja, im Prinzip, was ich bekomme.
Ja.
Reis und mageres Hühnchen, ne, da ist ein bisschen Öl und Gewürze drauf. Das ist so fast so, wie ich es mir zu Hause zubereiten würde, also nicht viel anders. Und ja, das geht eigentlich, ne?
Finde ich auch. Also gerade beim Türken, so ein Grillteller lässt sich, ja, eigentlich ganz gut tracken.
Also Fleisch, Gemüse und ein bisschen so Reis oder Kartoffeln. Damit kann man in der Regel eigentlich nichts falsch machen und lässt sich immer ganz gut in die Diät auch integrieren.
Ja, absolut. Und ja, haben viele Athleten von mir jetzt auch bis vor kurzem noch gemacht, dass sie noch so stellenweise noch eben auswärts essen konnten. Mhm. Gerade die Athleten, die jetzt in tatsächlich 2 Wochen bei der INBA Netherlands den Auftakt für die diesjährige Frühjahrssaison geben. Bei ihnen geht es jetzt aber los mit Salz- und Flüssigkeitstracking, so 2 Wochen vor der ersten Show fangen wir in der Regel damit an, um einfach Durchschnittswerte zu erfassen. Also es geht jetzt nicht darum, bestimmte Werte zu treffen, aber sich einfach mal eben im Schnitt anzuschauen, wie viel Salz man konsumiert. Also A, wie viel Salz in der täglichen Ernährung ungefähr enthalten ist, in den Lebensmitteln, die man konsumiert. Und B, was man eben dann zum Würzen nutzt. Bedeutet auch hier, wird jetzt diese Feinwaage, die du eben angesprochen hast, ausgepackt oder diese 1 Gramm
Salz. Genau, die habe ich mir jetzt sogar bestellt.
Ah, okay, damit würzt du jetzt dein Essen.
Noch nicht, aber ich werde, keine Ahnung, so 2-3 Tage, bevor ich es dann mache, einfach mal normal würzen und gucken, wie viel Salz ich dann benutze. Ne? Dann die Salzpäckchen für den jeweiligen Tag rauslegen und dann täglich dann auf meine 14 Tage sozusagen dann verbrauchen.
Ja, so kann man das auf jeden Fall relativ entspannt machen. Ist natürlich nochmal ein Pain, ne? Wenn man jetzt neben der maximalen Präzision bei den Makros dann eben auch noch Salz bzw. Natrium eben erfassen muss. Also 1 Gramm Salz würde 400 Milligramm Natrium entsprechen. Das ist auch manchmal eben so angegeben. Und dann darüber hinaus eben auch noch die Flüssigkeitszufuhr. Also das, was man dann zum Aufkochen der Haferflocken, des Reis eben nutzt und halt natürlich dann auch über den Tag verteilt eben noch trinkt. Da verschaffen wir uns jetzt einen Überblick, damit wir dann eben Werte haben, die wir unmittelbar vor dem Wettkampf dann eben für das Peaking nutzen können. Bin eigentlich ein Fan davon, beide Parameter relativ konstant zu halten. Mhm. Höchstens das Salz etwas mit den Kohlenhydratmengen zu skalieren, aber beim Wasser, sofern man kein Gewicht machen muss, relativ konstant zu halten.
Wie würdest du es dann handhaben, wenn dann die Kohlenhydrate steigen? Wie würdest du dann die Salzzufuhr behandeln?
Ich habe beides schon mal, also ich habe zwei Approaches bereits ausprobiert. Eben einmal das Salz einfach konstant zu halten, auch mit ansteigenden Kohlenhydratmengen und dann eben auch leicht mit zu erhöhen. Also je höher die Kohlenhydrate, desto höher auch das Salz. Nicht unbedingt im gleichen Verhältnis, aber zumindest, dass man eine sichtbare Steigerung eben über eben die ausgiebigeren Ladetage dann eben hat. Ich muss sagen, eine Auswirkung auf die Form habe ich da jetzt nicht gesehen.
Wie groß war denn der Unterschied so maximal? Also ich meine, sagen wir mal, man hat jetzt 10 Gramm Salz und man hat davor aber nur 250 Gramm Kohlenhydrate und jetzt fängt man an mit 600 oder 800 Gramm Kohlenhydrate. Inwiefern so verändert sich das
dann? Um bis zu 50% würde ich sagen. Also dass man anstatt 10 Gramm 15. Salz dann 15
okay.
Gramm Salz.
Das ist schon stark.
Das ist schon eine ordentliche Steigerung, aber die Steigerung von, also bei den Carbs wäre jetzt in dem von dir genannten Beispiel ja noch stärker. Ne? Von 250 auf 600, das wäre ja dann mehr als das Doppelte. Da würde ich jetzt nicht mit dem Salz das Ganze eben verdoppeln, aber zumindest so ein bisschen geringfügig ansteigen lassen. Aber wie gesagt, habe da jetzt noch nicht so einen großen Unterschied erkennen können, wovon ich aber überzeugt bin, dass es einen enormen Vorteil hat, ist eben Salz am Showday. Wenn man das eben ungefähr eine halbe Stunde vor dem Mühlenauftritt dann nochmal gut dosiert eben zuführt, in der Regel so 2 bis 3 Gramm, je nachdem.
Wie, so wie Pre-Workout im Prinzip.
Im Prinzip, je nachdem, ne, wie salztolerant natürlich auch die Person ist. Da sieht man auf jeden Fall definitiv eine Verbesserung eben des Looks und eben auch der Durchblutung des Zellvolumens auch. Aber beim Peaking würde ich, wie gesagt, das Salz mindestens konstant halten, vielleicht leicht erhöhen.
Wie würdest du es dann handhaben, wenn jemand an dem Tag 2 Bühnenauftritte hat, also sprich Vorwahl und Finale, würdest du ihn dann schon zur Vorwahl wirklich peaken, sodass er schon zur Vorwahl seine Topform hat? Oder würdest du es so splitten, dass sowohl in der Vorwahl als auch im Finale eine gute Form aufs Brett gelegt werden kann?
Also jetzt bei dem Szenario Vorwahl und Finale würde ich schon die Vorwahl priorisieren, weil hier ist so der erste Eindruck, ne? Und da werden die Judges dann eben schon ihre Platzierung vergeben und ne, man sieht es ja auch dann meistens auch in den Scorecards, dass sich dann zum Finale hin nicht mehr so viel verändert. Klar, wenn der Look jetzt bei dem einen Athleten dann deutlich schlechter und bei dem anderen dann deutlich besser ist, kann das nochmal einen Unterschied machen, aber meistens ist die Vorwahl ja eigentlich dann schon so die ausschlaggebende Wertung und dementsprechend würde ich die hier priorisieren. Wir haben aber auch öfter natürlich das Szenario, ne, dass man eben Doppelstarts eben auch macht. Da müsste man sich dann eben auf eine Klasse fokussieren. Und was man eben sieht, dass wenn man eben mehrere Auftritte über einen Tag hat, dass und man dann eben vor jedem Auftritt eben dann Salz zu sich nimmt, dass das dann beim zweiten Mal einfach nicht mehr so zündet, ne? Weil der Körper dahingehend dann schon, ich sag mal, gesättigt ist und dann nicht mehr eben diesen Effekt eben aufweist. Deswegen, da sollte man dann klare Prioritäten setzen. Wenn jetzt beispielsweise die weniger priorisierte Klasse am Morgen stattfindet, dann würde ich hier vielleicht mit einer etwas moderateren Menge 1 bis 2 Gramm eben reingehen und dann schauen, dass man dann beim zweiten Auftritt, der dann eine höhere Priorität genießt, dann auf jeden Fall nochmal so eher 2 bis vielleicht sogar 3 Gramm nachschiebt, damit man dann eben auch nochmal einen spürbaren Effekt dann eben hat.
Dann ist nur die Frage, was ist, wenn man so weit kommt, dass man dann auch am Ende im Gesamtsiegerstechen steht. Da will man ja möglichst auch geil aussehen, damit man auch im Gesamtsiegerstechen natürlich besteht zwischen eventuell sogar stärkeren Athleten. Was macht man dann?
Ja, dann kann man nochmal versuchen, nochmal eine ähnliche Menge nochmal nachzuschieben. Mhm. Aber ob dann nochmal dieser gleiche Effekt entsteht, ist natürlich fraglich. Ne? Also da muss man echt mit seiner Munition so ein bisschen haushalten, weil man halt eben schon merkt, hey, am Anfang zündet das definitiv, also bei der erstmaligen Gabe von Salz zündet das Ganze einfach mehr, als wenn dann schon mehr im System ist und dann immer nur noch so ein bisschen nachkommt, da passiert halt eben nicht mehr so viel. Ja, deswegen.
Ist auch mit dem Aufpumpen so, wenn man sich beim ersten Mal schon extrem verausgabt, dann ist es schwierig für die meisten wahrscheinlich, das immer wieder zu replizieren und dann ja im Prinzip dieses gleiche Pumpgefühl zu bekommen. Wenn man schon, man kennt es, wenn man schon einmal beim Training war und dann aufgepumpt ist, dann wird man, keine Ahnung, wenn man es versucht dann zu wiederholen, nicht mehr so schaffen, wie man es beim ersten Mal geschafft hat.
Das ist so.
Ja.
Auf jeden Fall, also gerade bei mehreren
Klassen, bei mehreren Auftritten. Das hat ja auch viel mit Cortisol und Stress und was weiß ich noch alles zu tun. Ne? Der Körper fährt hoch, dann will er auch mal runterfahren. Und dann dieses Hochfahren und Runterfahren, das bringt ja auch gewissermaßen mehr oder weniger was aus dem Gleichgewicht. Und der Körper versucht ja immer in einer Homöostase zu sein, immer im Gleichgewicht zu sein. Ne? Und dann stellt sich mir die Frage, macht es dann vielleicht sogar Sinn, dass wenn man glaubt, man hat gute Chancen, dass man vielleicht über den gesamten Tag versucht, es so gleichmäßig zu halten. Ne? Mhm. Und dass man dann erst am Abend so wirklich seinen Joker aus dem Ärmel zieht.
Klar, wenn man natürlich das Gesamtsiegerstechen eben priorisiert, wie es vielleicht jetzt bei dir bei deiner Pro-Qualifier-Show im Herbst sein wird, dann kann das natürlich da auf jeden Fall Sinn machen. Ne? Also wenn man jetzt eben nicht das Gefühl hat, in seiner Klasse, ich sag mal, um den Sieg kämpfen zu müssen und diese paar Prozent, die man dann vielleicht da durch Salz oder Ähnliches dann eben nochmal herausholen kann, dann den Unterschied machen, dann spart man sich das dann natürlich dann für das Highlight des Abends auf. Aber ja, diese Position muss man sich natürlich auch erstmal erarbeiten, dass man ja die Zuversicht hat, hey, meine Klasse gewinne ich und ich fokussiere mich wirklich nur auf den gepiekten Zustand dann am Ende des Tages beim Gesamtsiegerstechen. Ist natürlich dann auch immer da sehr, sehr schwer eben zu timen, weil man nicht genau weiß, wann ist der Wettkampf zu Ende, ne? Und wann findet das statt. Das ist, glaube ich, dann auch die Herausforderung.
Und aber auch, wie lange Zeit zwischen Vorwahl und Finale ist. Manchmal sind da so 5-6 Stunden dazwischen und es ist unglaublich, was sie teilweise den Athleten damit antun. Muss man halt vorher Bescheid wissen und sich dann darauf einstellen.
Ja, aber der Showday, das ist extrem spannend. Also ich mag eben auch die Herausforderung, gerade eben mit mehreren Auftritten eben kalkulieren zu müssen und dann eben die Form für die jeweilige Klasse, den jeweiligen Auftritt dann eben auch entsprechend zu pieken. Habe ja auch in meiner letzten Season da echt lange Showdays gehabt. Ich glaube, der längste Showday war damals bei der GmbF, wo du auch warst. Da ging es bei mir dann schon 8 Uhr morgens in der ersten Klasse los. Und dann bin ich zuletzt dann abends noch im Bodybuilding um 22 Uhr gestartet. Das war auf jeden Fall ein irre langer Tag.
Ja.
Und der erste Auftritt war um 8, bedeutet, wir waren halt schon um 5 Uhr morgens oder so wach. Und dann sind wir danach noch nach Hause gefahren. Also da hatte ich mal so einen ordentlichen 24-Stunden-Tag. Und dann der vorletzte Wettkampf in Ungarn bei der INBA. Da hatte ich zum Beispiel 6 Auftritte an einem Tag, also 6 Klassen. Zum Glück haben sie Vorwahl und Finale in einem gemacht. Ansonsten wäre das wirklich geisteskrank gewesen. Aber ja, sowas alles schon durchlaufen und da muss man wirklich.
Es ist auch gewissermaßen ein Glücksspiel. Man kann nie wissen, der Körper ist jetzt auch keine Maschine und man weiß nie, wie es drauf hinausläuft. Ne? Auch mit Aufregung und so weiter, was das angeht.
Ja, ist so. wenn du die erste Klasse direkt gewinnst, na klar, ey, durch die ganze Euphorie und so, ja, da kommst du dann, wirst du dann nochmal ganz anders, vielleicht dann auch beim zweiten Auftritt stehen. Hingegen, ne, wenn du beim ersten Auftritt in der Vorwahl eliminiert wirst, dann gehst du dann vielleicht auch, ja, mit einem anderen Zustand dann in die zweite Klasse rein. Also es ist ein absolutes Taktieren, aber ja, genau, das macht Spaß, gerade auch, wenn man eben nicht so einen festen Zeitplan hat oder den vielleicht hat, aber die Zeiten dann eben abweichen, dann ja, müssen die Maßnahmen dahingehend natürlich auch dann angepasst werden. Aber ja, wir bereiten uns jetzt eben einfach mal durch grundlegendes Salz- und Flüssigkeitstracking auf den ersten Showday dann in 2 Wochen vor und habe da jetzt auch immer öfter die Frage bekommen, okay, wie viel soll ich denn salzen und wie viel soll ich denn trinken? Ich gebe da wieder grundsätzlich gar keine Mengen eben vorgeben, weil der Körper gerade eben auch hinsichtlich des Salzintakes sehr, sehr anpassungsfähig ist und es einfach nur darum geht, eben diesen Gleichgewichtszustand, diesen Normalzustand einfach zu erfassen und damit dann eben zu arbeiten. Also mehr Salz oder weniger Salz ist nicht unbedingt besser oder schlechter, wobei es, glaube ich, eher problematisch ist, wenn man zu wenig, also wenn man eher auf der Seite zu wenig Salz sich eben befindet, gerade weil man dann eben auch super schwer skalieren kann. Also wenn jetzt ein Athlet nur 3 Gramm Salz konsumiert, dann ist, ne, diese Skalierung, von der wir eben besprochen haben, total schwierig eben umzusetzen. Ja. Ne? Hingegen, wenn ein Athlet 10 Gramm konsumiert, was eigentlich schon eher so ein gängiger Wert, gerade auch am Ende einer Prep, wo man vielleicht nochmal ein bisschen mehr Salz ins Essen reinkippt, nutzt, ja, dann kann man da dann eben auch mal feinfühlig auf 11, 12, 13 Gramm eben über die Tage unmittelbar vor der Show anpassen. Aber ja, grundsätzlich geht es da jetzt einfach nochmal in einen engeren Austausch mit den Athleten. Ne? Check-ins aktuell so alle 2 bis 3 Tage mit den Prep-Athleten und ja, gerade dann in den 10 Tagen vor dem Wettkampf gehen wir dann auch in den täglichen Austausch, wo wir uns dann tagesweise eben die Form dann eben anschauen und basierend darauf dann den Plan für die darauf folgenden Tage dann eben immer wieder zurechtlegen und natürlich dann auch eben fortlaufend anpassen. Also freue mich, da geht es jetzt bald wieder, ja, auf die Wettkämpfe los zu und bei dir ja dann auch in 3 Wochen. Ist das dann auch wirklich der einzige Wettkampf, den du mitnehmen willst oder... Oder hast du immer noch, sage ich mal, so die Augen offen für weitere Startmöglichkeiten?
Jetzt erstmal im Frühjahr wird es, glaube ich, erstmal der einzige Wettkampf sein. Ja, also ich will mir erstmal nur die Quali holen und der Fokus liegt dann im Herbst auf den Pro Qualifiern.
Und dann geht es auch für dich erstmal wieder in den Aufbau oder
wirst du erstmal bei Erhaltungskalorien verbleiben? Ich kann das noch nicht entscheiden. Okay. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen, die Form in einem sehr niedrigen Körperfettbereich zu halten und dann darauf aufzubauen. Also was heißt aufbauen? Ich darf ja gar nicht so viel aufbauen, das vergessen Sache, ne? Halt viele. Ne? Ja, also je nachdem, wenn ich mich wirklich dazu entscheide, in der Classic Physik zu starten, dann habe ich ja bei den Amateuren immer noch dieses Gewichtslimit von 84,7 Kilo und darf erst dann, wenn ich Profi werden würde, 5 Kilo mehr wiegen. Das heißt, ich darf jetzt eigentlich gar nicht viel schwerer werden. Darauf muss ich aufpassen. Ja. Deswegen gilt es halt, Qualität aufzubauen, ne, Details auszubeiten, also Feinarbeit. Und dann der Rest wird sich dann im Herbst ergeben.
Okay. Ja, kann man auf jeden Fall gespannt sein, was jetzt bei dir in den nächsten 3,5 Wochen nochmal passiert oder zwangsläufig passieren muss, damit du die Einwaage eben schaffst und dann neben dem Bodybuilding ja dann auch die Classic dann eben noch mitnehmen kannst. Aber ich denke, zum Herbst ja, kannst du dann eben auch die Maßnahmen entsprechend optimieren. Ne, wenn du jetzt vielleicht noch ein halbes oder vielleicht auch ein ganzes Kilo dir in Anführungszeichen nochmal so ertricksen musst, das machst, was jetzt eben für die Waage eben dann eben in dem Fall notwendig sein wird, was es vielleicht aber für den Look nicht optimal sein wird, das kannst du dann natürlich im Herbst dann dadurch, dass du einfach nochmal mehr Zeit hast, dann eben besser machen, indem du das nötige Gewicht dann wirklich durch ja, konkreten Fettverlust eben auch gut machst und dann eben nicht eben ja nur eben Wasser verlieren musst durch beispielsweise eine geringere Kohlenhydratzufuhr oder durch eine gezielte Dehydration. Ansonsten war ja jetzt am Wochenende noch die Detroit Pro. Ich weiß nicht, ob du sie mitverfolgt hast.
Ja, ich habe sie verfolgt im Nachhinein, aber also nicht komplett live, also aber habe mir so die Ergebnisse angeschaut oder habe mir die Videos im Nachhinein dazu angeschaut.
Classic Physik, Zweikampf zwischen Matthew Grego und Wesley Withers, die ja auch schon bei der Arnold Classic kollidiert sind. Damals hat Matthew den dritten Platz gemacht und Wesley den fünften. Mhm. Und jetzt waren die beide ja, in einem Callout, wo es halt ganz klar um Platz 1 und 2 ging. Und ja, das Ganze ging wieder mal an Matthew, wobei ich tatsächlich dieses Mal den Wesley ein bisschen besser, in Anführungszeichen einfach klassischer irgendwo fand. Matthew, er hat noch mal ein bisschen mehr Muskulatur, gerade ja. auch im Unterkörper. Hat also meiner Meinung nach, ich sag mal so, diese bessere Bodybuilding-Physik, aber ja, Wesley hat einfach irgendwie hat einfach meiner Meinung nach klassischer gepostet, hat einfach so ein bisschen diesen klassischeren Look, deswegen.
Ich glaube, dass Wesley zu viele Defizite hat und deswegen gerade nicht so bestehen kann, ne? Also die Leute, die den Wettkampf bewerten oder bewertet haben im Nachhinein, also ich rede jetzt nicht von den Judges, aber vielleicht auch die Judges, die sagen, dass er, also dass Wesley an den Beinen abgebaut hat und dass man das halt auch in den Frontposen sieht und auch in den Rückenposen sieht.
Ja, in den Rückenposen ganz besonders.
Ja, und wenn halt ein Athlet im Gesamtbild einfach ausgeglichener ist, besser ist, weniger Schwächen hat, dann ja, wird der auch logischerweise gewinnen.
Ja, den Aspekt sehe ich natürlich auch, aber ja, ich fand da Wesley einfach ja so ein bisschen mehr eben diese klassischere Ausstrahlung und eben auch diesen klassischeren Look gehabt. War ein knappes Ding, hätte man so und so entscheiden können. Ich glaube, es war auch keine eindeutige Entscheidung. Also ein Judge hatte Wesley sowohl in der Vorwahl als auch im Finale dann auf 1 gehabt, die anderen den Matthew. Ansonsten, glaube ich, gab es in der Classic jetzt nichts weiter Nennenswertes. In der offenen Klasse hatten wir
William Bonek,
James Hollingshead, dann noch ein Briten, Sasan hieß er, und Justin Musial war mit dabei.
Ja. Ich glaube, einer war noch davor. Ich glaube, Justin hat den.
Nee, Justin war Sechster am Ende.
Ja.
Und da waren noch zwei Athleten eben vor jetzt diesen drei genannten. Die Namen habe ich jetzt aber nicht auf dem Schirm. William Bonek hat das Ding gewonnen.
Ja.
Ziemlich eindeutig. Wobei Sasan, der Brite, auf 2 auch sehr, sehr stark war. Also auch eine richtig gute Mittepartie
extrem, ja.
gehabt hat.
Der war ja eigentlich, der ist ja ursprünglich kein Brite, wie man unschwer erkennen kann. Aber ja, diese Athleten, die so aus dem arabischen Raum kommen, die haben ja einfach diese, wie soll man das sagen, diese Muskeldichte und auch gleichzeitig diese Härte, die sie mitbringen. Mhm. Und ja, das war ganz klar auch bei ihm gegeben.
Ja. Ja. James Hollingshead, der auf jeden Fall ein Brite, ja. auf Platz 3, halt mit super viel Muskelmasse, aber einer, ich sag mal, nicht vorhandenen Mittelpartie. Ja, also da passiert nicht viel in der Körpermitte. Das natürlich ein bisschen schade, aber ja, super viel Muskelmasse präsentiert, dementsprechend auf dem dritten Platz gelandet. Und dann ja, kamen noch zwei weitere Athleten, die auch richtig stark waren. Der eine dunkelhäutige Athlet mit einer richtig, richtig krassen Linie, also super schmale Taille, breiter Schultergürtel, auch in einem super Conditioning, aber insgesamt gegenüber den ersten drei einfach etwas weniger Muskelmasse. Und auf 5 kam dann so ein richtiger Gigant. Also der hat so viel Fläche auf der Bühne eingenommen, das war wirklich Wahnsinn. Also ich würde sagen, so vom Frame war er, glaube ich, der stärkste Athlet, ja. Aber hatte jetzt nicht so eine super schöne Linie, war aber auch mit der schwer, also ich glaube sogar der schwerste Athlet, das hat man auf jeden Fall gesehen, also der war wirklich gigantisch, aber hat einfach so ein bisschen dieser ästhetische Aspekt gefehlt. Und dann auf 6 Justin, was sagst du zu seinem Look? War ja, glaube ich, seine erste Show jetzt in dieser Season.
Ich muss sagen, ich bin kein Fan von Justin. Also Justin ist ein super sympathischer und netter Typ, aber er ist wirklich, ich finde, er ist kein schöner Bodybuilder. Ne? Also ich finde, er hat zwar Fleisch, aber auch hier Stichwort Mittelpartie. Irgendwas scheint da mit seiner Bauchdecke nicht in Ordnung zu sein, aber dieses Problem besteht auch schon etwas länger. Dann ist auch noch, dass er im Gesicht immer ein bisschen, also dick aussieht. Ne? Ich vergleiche Videos von vor 2 Jahren, wo er wirklich so ein schön, schlankes, markantes, kantiges Gesicht hat und jetzt einfach so rund und riesengroß. Und das soll ja auch gar keine Beleidigung oder so sein. Aber ja, also damit ist es auch nicht getan. Ich finde, ihm fehlen ultra viele Details im Rücken. Also da ist zwar Fläche und da ist zwar Dichte und so weiter und so fort, aber da sind kaum Details. Also wenn er nach hinten zieht, Ja, also, keine Ahnung, im Rückenstrecker sieht man dann diese leichten Streifen, aber beim Latissimus, da sind halt wirklich kaum Details zu sehen. Ne, Let's Bread sieht gut aus, aber das ist mir alles irgendwie zu... Es ist zu... Oh, wie soll ich das sagen? Dicht, ohne Details, einfach.
Ja, man muss sagen, den Glut-Contest hat er auf jeden Fall gewonnen. Also sein Glut ist gigantisch.
Ja, sein Glut ist gigantisch, aber sein Glut war auch nicht ultra streifig, ne?
Da könnte
also, ich mir sicher vergleichen gehen, aber... Wenn jetzt jemand einen riesen Glut hat, ja, dann vergleiche ich das immer ganz schön mit dem von Ronnie Coleman. Und Ronnie Coleman hatte einfach einen riesen Walnussarsch und der war auch durchgestreift bis zum geht nicht mehr. Ne? Mhm. Und also ich finde, an Ronnie Colemans Arsch kommt bis heute niemand ran. Und wenn jemand einen großen Arsch hat, dann ist er, ja, zwar riesengroß, aber hat halt auch da kaum Details.
Im Vergleich zu den anderen Läden fand ich seinen Glut schon auch, also muskelmassentechnisch und auch härtetechnisch eigentlich fast mit am besten. Okay. Also William Boneck war auch da sehr, sehr stark, aber ich fand da stach Justin schon raus. Also als ich ihn im Livestream gesehen hat und er sich rumgedreht hat, dachte ich mir schon, wow. Also das war schon... Ja.
Er hat aber auch am meisten von seinem Glut gezeigt, muss man dazu sagen. Ne? Also er hat, wenn man jetzt die Rückenposen mit den anderen Athleten vergleicht, ist seine Trunk am meisten in der Glutmitte, sagen wir mal so.
Ja, ja.
Und damit zeigt er auch am meisten Fläche.
Ja, hatte einen ordentlichen Pro-Cut, ne? Das beschreibt im Prinzip, wie stark, oder wenn eben der Bodybuilding-Slip hinten sehr stark eben eingeschnitten ist, dann gibt es halt noch einen Standard-Cut, ne? Da wird einfach mehr verdeckt. Ich finde so einen Pro-Cut eigentlich immer mit am besten, ne? Vor allem wenn man eben den Glut eben hat. Und ich finde, den hat er sehr gut präsentiert. Also von hinten konnte sich das Ganze meiner Ansicht nach schon wirklich sehr gut sehen lassen. Ja, von vorne hast du schon gesagt, die Mittepartie war nicht unter Kontrolle und seine seitlichen Bauchmuskeln sind auch wirklich sehr, sehr breit, wodurch einfach nicht so eine schöne V-Form im Torso eben entsteht. Sein Rumpf geht erstmal einfach relativ gerade hoch, ja. Dann kommt der Latt, der relativ weit oben ansetzt und dadurch
also fehlt einfach so ein bisschen. Bei den Frontposen wirkt es halt so extrem. Latt-Spread ist sehr gut, sehr, sehr gut. Also die stellt er wirklich ausnahmslos, wirklich wie eine Eins. Aber auch in der Back-Blood-Spread sieht man es halt. Ne? Und in den Frontposen sieht man, dass da ihm andere Athleten überlegen sind.
Ja, war auf jeden Fall ein
deswegen
cooler Wettkampf.
Wird es auch eher meiner Meinung nach sehr, sehr schwer haben, einen Profi-Wettkampf zu gewinnen, weil es immer einen geben wird, der auftauchen wird, der eventuell besser ist.
Mit Sicherheit.
Und viele holen sich ja, obwohl sie schon qualifiziert sind, ja nochmal und vielleicht sogar nochmal eine Quali, einfach um ja die Konkurrenz auch so gering wie möglich zu halten. Ne? Mhm. Weil man kennt es ja hier von, wie heißt sie denn? Ich werde jetzt nichts Falsches sagen, Lea Schreiner. Nee, nicht Lea Schreiner, sondern...
Grüße gehen raus.
Wie heißt die denn? Rammsteiner.
Lena Rammsteiner.
Ja, genau. Die Figurathletin, die hat sich ja, glaube ich, in der letzten Saison 5 oder 6 Mal die Quali geholt. Ah. Und damit hat sie ja natürlich 5 oder 6 Mal auch anderen den Platz zunichte gemacht. Mhm. Das ist ja... Also es ist weder unfair, sonst noch irgendwas Negatives. Es ist eigentlich das Cleverste, was man machen kann.
Ja gut, aber wenn man... ein Athlet oder jetzt in ihrem Fall eine Athletin eben schlägt bei einem Qualifier, dann ist ja die Chance, dass es andersrum läuft bei dann eben diesem Hauptwettkampf, dem Mr. Olympia, ja, dann eben ja auch nicht jetzt so hoch. Also wenn du es schaffst, einen Athleten
ja, genau, im Qualifier das zu starten. Ja, genau, das kommt noch hinzu, natürlich, auf jeden Fall.
Dann lass ihn halt starten, aber du wirst ja wahrscheinlich, weil du ihn ja schon beim Qualifier eben hättest schlagen können, dann beim Hauptwettkampf bei Mr. O ja eben auch schlagen.
Aber natürlich, je geringer die Athletendichte, desto höher ist ja auch die absolute Wahrscheinlichkeit, dass man eine gute Platzierung erreicht.
Ja, und mittlerweile gibt es ja auch überall Preisgeld, also lohnt sich ja schon dann, wenn man das Potenzial hat, da mehrere Shows zu gewinnen, diese dann eben auch mitzunehmen. Und ja, Justin, weiß nicht, was er jetzt da noch vorhat, weißt du, ob er jetzt noch, glaube ich, in 6 Wochen bei der Pittsburgh Pro startet?
Ich glaube, er wird jetzt bei der FIBO starten.
Ah, FIBO in 2 Wochen ungefähr.
Ja.
Ja, FIBO Cup, sehr cool. Ja, da
guckst du auf jeden Fall
gespannt. Ich bin noch so ein bisschen am Überlegen, weil ich habe schon ein Fachbesucherticket jetzt für den Freitag und wenn man das Ganze dann eben in den FIBO-Hallen schauen möchte, dann wäre das am Samstag und boah, ich glaube, da traue ich mich nicht rein. Also da wird es ja so voll.
Man braucht auch ein extra Ticket für den Wettkampf, also für den
für die
den,
Vorwahl?
Für die Profi-Wettkämpfe.
Aber nein, auch für die Vorwahl? Ich glaube, die Vorwahl ist frei. Also wenn du,
weiß es nicht, aber...
Weil die Vorwahl von sowohl den Amateur- als auch dem Profi-Wettkampf findet in den Expo-Hallen eben statt.
Ja.
Und ich denke, wenn du da ein Ticket hast, dann kannst du dir das anschauen. Ich glaube aber, dass es dann extrem voll wird. Also
auch am Freitag findet ja der Pro-Qualifier statt. Am 11.
Achso,
am
11. Ja.
April
ja.
findet der Pro-Qualifier statt.
Ah, genau. Ja, den würde ich mir tatsächlich dann anschauen, ja, wenn ich dann hier vor Ort bin.
Ich glaube, ja, den würde ich mir
die auch anschauen. Die Profi-Vorwahl am Samstag werde ich mir nicht geben. Also da traue ich mich nicht aufs Messegelände. Da wird es voll. Was ich aber überlegt hatte, wäre dann das Finale im Tanzbrunnen anzuschauen. Das ist eine Event-Location relativ in der Nähe von den Messehallen. Aber da muss man sich ein Ticket für mindestens 115 Euro kaufen und da wäre dann...
Wenn das noch verfügbar ist.
Ist noch verfügbar, ja. Also die schlechteste Platzkategorie für 115 Euro ist noch verfügbar. Du hast dann aber, wenn du dir das Ticket kaufst, dann einen viertägigen Zugang zu FIBO.
Okay.
Ja, das ist also für alle die, die eben jetzt sowieso zu FIBO wollen, kauft euch dann nicht einfach einen normalen Pass, sondern dann am besten das Ticket für das Finale des Pro-Wettkampfs und dann könnt ihr an allen Tagen aufs FIBO-Messegelände gehen. Also so, ich glaube, Donnerstag und Freitag nur, wenn ihr Fachbesucher seid, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kannst du dieses Zuschauerticket nicht einzeln kaufen, sondern eben ist nur in diesem Kombipaket mit dem FIBO-Ticket, Tickets eben noch ja, kombiniert, finde ich halt persönlich blöd, ich habe mein Ticket schon.
Deswegen haben sie es auch wahrscheinlich so teuer gemacht.
Ja, ich würde gerne einfach nur dann mir das Finale dann in der gesonderten Location eben anschauen, bin ich noch so ein bisschen am Hadern, aber ja, wenn ich dann Freitag als Fachbesucher dort bin, dann werde ich ja neben den Gerätehallen mir dann wahrscheinlich auch noch den Wettkampf dann vor Ort anschauen.
Ja, würde mich auf jeden Fall auch brennend interessieren.
Schauen wir mal, was da so passiert. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen, für alle, die bei YouTube eingeschaltet haben. Wie immer könnt ihr den Podcast und uns mit unseren Codes unterstützen. Fabi bei ESN mit dem Code Farid und mich bei Evo Sports Fueled mit dem Code Hyper. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Yes.
Macht's gut.
Ciao.